ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und freue mich auf den Feiertag morgen und auf die Halloween-Feier mit den Kindern. Aber so richtig selber in Halloween-Stimmung bin ich noch nicht. Ganz im Gegensatz zu Mathilda.
Ich mag es, wenn man so rumgeht und halt immer halt schöne Sprüche zu den Leuten sagt. Und die Süßigkeiten sind mir gar nicht so wichtig eigentlich.
Ja, und mit der Einstellung bekommst du bestimmt besonders viele Süßigkeiten, Mathilda. Es gibt allerdings einige, die machen sich bei dem Thema auch eher Sorgen. In Harburg gab es letztes Jahr nämlich heftige Krawalle an Halloween. Dieses Mal sollen deshalb Jugendliche, die sonst vielleicht Probleme machen würden, für etliche 1.000 Euro Partys spendiert bekommen. Was dahinter steckt, da sprechen wir gleich drüber. Außerdem geht es um einen Missbrauchsfall, der den Handballsportverein Hamburg erschüttert. Und darum, wie viele Hamburgerinnen und Hamburger mittlerweile aktiv künstliche Intelligenz nutzen. Ja, dafür, was ich hier sage, kann ich ChatGPT allerdings nicht die Schuld geben. Wisst ihr Bescheid? Wir haben Mittwoch, den 30. Oktober. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Es gibt so Hamburg heute Folgen, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Zum Beispiel an die vom 1. November im vergangenen Jahr. Der Tag nach Halloween. Da haben wir hier im Podcast darüber gesprochen, was am Abend vorher in Harburg passiert war. Hunderte Jugendliche haben sich da am Harburger Ring Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Elias Bartel ist im Studio. Elias, du hast damals noch nicht für den NDR gearbeitet, aber du warst schon als Reporter mitten im Geschehen in Harburg. Es wäre bestimmt gut, wenn sich das dieses Jahr nicht wiederholt. Wie konnte denn die Lage da so eskalieren damals?
Ja, zunächst war es tatsächlich ein sehr ruhiger Abend. Auf dem Rathausplatz wurde ja auch ein Zelt aufgestellt für Halloween-Vorführungen, dass die Jugendlichen da mit angesprochen werden. Und dann hat sich das ein bisschen gezogen. Aber je später es wurde, desto mehr Jugendliche kamen da aus allen Ecken. Teilweise kamen die schon maskiert da zum Harburger Ring und hatten auch ordentlich Feuerkraft dabei.
Illegale Böller, die sie dann mitten in der Menge auch teilweise gezündet haben?
Genau, es wurde immer voller, es wurden immer mehr Menschen und dann ging es los mit dem Rumgeböllere. In die Menschenmengen wurden Böller geworfen. Neben uns ist ein älterer Herr da auch zu Boden gegangen, der dann versorgt werden musste. Und am Anfang war noch gar nicht so viel Polizei da vor Ort.
Und dann ist die Lage so weit eskaliert, dass sogar Wasserwerfer eingesetzt werden mussten. Und das, nehme ich an, will man nicht nochmal erleben.
Ja, die Polizei bzw. die Behörden generell setzen echt alles daran, um die Lage in diesem Jahr ruhiger zu halten. Die Jugendclubs in Harburg veranstalten da einiges für die Jugendlichen, um die auch anzusprechen. Ich habe davon vom Fußballturnier gehört, von Kartrennen, von Kinoabenden oder auch von einer Halloween-Feier. Ob das hilft, hoffen wir es. Die Polizei ist da auch entsprechend aufgestellt. Die haben sich mit Kräften in der ganzen Stadt postiert. Zu den normalen Streifenwagen von den Polizeirevieren kommt noch die Bereitschaftspolizei dazu. Die sind auch in der Stadt verteilt, sodass sie dann einschreiten können, wenn es wieder zu solchen Krawallen kommen sollte, egal wo in der Stadt.
Also einerseits so eine Art Spaßoffensive sozusagen, also ein Alternativprogramm, das lässt sich die Stadt auch was kosten?
Ja, genau. Ich habe gehört, dass die Jugendclubs da jeweils 2.000 Euro bekommen, die da eine solche Veranstaltung abhalten, also die Jugendlichen am Abend da ordentlich beschäftigen.
Jetzt ist ausgerechnet in Harburg gestern Abend schon was passiert. Es gab eine heftige Auseinandersetzung. Was genau war da los?
Ja, das hat mit Halloween nicht so viel zu tun, aber einen Abend vorher ist die Polizei dann natürlich besonders wachsam. Da gab es vor einem Lokal offenbar eine Auseinandersetzung. Männer sind in Streit gekommen und dann flog der erste Zuckerstreuer. Der traf einen der Männer am Kopf, der wurde auch verletzt. Und dann kam die Polizei, ein Rettungswagen, viel Blaulicht und viele Schaulustige. Unter den Schaulustigen befanden sich dann auch viele Angehörige der Leute, die sich da wohl in den Haaren hatten. Und dann ist es auch gegen die Polizei gegangen. Es wurde immer lauter, es wurde geschubst und die Polizei und auch die Angehörigen hatten sich dann da auch in den Haaren. Die Polizei musste beruhigen, die Polizei musste schlichten und dann ist der Einsatz auch ruhig zu Ende gegangen. Zu Halloween hatte das aber noch keinen Bezug.
Ja, vielen Dank, Elias. Und wir sprechen uns hier im Podcast am Tag nach Halloween dann wieder und ich hoffe mit einer positiven Bilanz.
Wir drücken die Daumen.
Es gibt heute mal eine gute Nachricht aus der Wirtschaft. Hamburgs Wirtschaft läuft ja momentan insgesamt besser als in den meisten anderen Bundesländern. Aber dass die Konjunktur schwächelt, bekommen auch die Unternehmen bei uns in der Stadt zu spüren. Da ist natürlich positiv, dass bei Hamburgs größtem Hafenbetreiber Hala das Geschäftsjahr besser als erwartet läuft. Die Prognose wurde angehoben, weil deutlich mehr Container transportiert wurden. Der Grund ist allerdings nicht ganz so positiv. Die Hala-Vorstandschefin Angela Titzrath geht nämlich davon aus, dass viele Unternehmen befürchten, dass neue Zölle eingeführt werden, falls Donald Trump die Wahl in den USA gewinnen sollte. Deshalb werden die Lager vorher möglichst noch aufgefüllt. Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die hat schon manche Familienfeier eskalieren lassen. Wenn Oma, Opa, Tante oder Onkel Geburtstag haben, ist es da wirklich eine gute Idee, mit oder ohne Klampfenbegleitung ein selbstgedichtetes Lied vorzutragen? Ja, in dieser brisanten Debatte gibt es jetzt eine überraschende Wendung. Den Job kann nämlich mittlerweile KI übernehmen. Sabrina Rether aus Norderstedt hat's ausprobiert.
Da haben wir für den 50. Hochzeitstag meiner Eltern mit einer KI-Software ein komplettes Lied texten und singen lassen. Und das war ein totales Highlight und das Ergebnis ist echt beeindruckend. Man kann da unterschiedliche Genres ausprobieren, von Punk über Metal, aber auch die Klassiker, hat total gut funktioniert.
Ja, und das ist jetzt nur ein Beispiel. Auch in der Schule oder im Beruf spielt das Thema KI für viele eine immer größere Rolle. Und die Kolleginnen und Kollegen von NDR fragt, die wollten deshalb von der Community wissen, was treibt euch um beim Thema KI? Lisa Göllert von NDR fragt es im Studio und du kennst die Antworten. Lisa, ich kann mir vorstellen, da sind ziemlich viele erstmal verunsichert auch noch bei dem Thema. Wie sind da eure Ergebnisse?
Absolut. Also die große Frage, die viele umtreibt, ist, was ist echt, was ist fake? Also wenn wir uns mal vorstellen, im Netz kursieren ja mittlerweile so viele gefälschte Fotos oder Videos, sei es jetzt die mit KI erstellte Stimme von Olaf Scholz, die uns da irgendwie entgegenklingt, oder ein Foto vom Papst in der weißen Bomberjacke. Das ist mir irgendwie total in Erinnerung geblieben. Und ja, wenig überraschend, viele sind da überfordert, was sie überhaupt noch glauben können. Also über 7 von 10 Befragten, die trauen sich überhaupt nicht mehr zu, da beurteilen zu können, was jetzt von einer Maschine gemacht wurde und was von einem Mensch. Und das zeigt auch unsere Umfrage. Da haben wir ein kleines Bilderrätsel gegeben. Und da gab es zum Beispiel ein Foto von der Straße. Da konnten noch ziemlich viele Leute erkennen, aha, hier stimmt irgendwas nicht mit dem Verkehr. Das Foto muss von der KI gemacht sein. Aber dann haben wir auch so ein Essensbild gezeigt mit so sehr prallen Würstchen und einem sehr glänzenden Ei. Das sah schon sehr echt aus. Und ja, da sind wirklich 70% aller Befragten dem auf den Leim gegangen und dachten, das Foto ist echt, aber ist von der Maschine gemacht.
Ja, trau keinem Bild, das du nicht selbst gefaked hast oder einem Lied, wie wir gerade gehört haben. An eurer Umfrage haben ja auch NDR-Fragt-Mitglieder aus anderen norddeutschen Bundesländern teilgenommen und ich fand echt spannend, in Hamburg haben erheblich mehr Menschen KI schon aktiv ausprobiert. Welche Erfahrungen gibt's da so?
Also genau, die Hamburger, die sind da auf jeden Fall deutlich offener. Die lassen sich dann zum Beispiel mal irgendwie Ideen für das Geburtstagsgeschenk ihrer Freundin ausspucken, mal eine Mail für den Kollegen schnell schreiben oder testen mal ganz grundsätzlich, was KI eigentlich so kann. Ganz vorne mit dabei ist auf jeden Fall der Chatbot ChatGPT. Das haben ja wahrscheinlich schon sehr viele von uns mal gehört. Und den nutzt eben auch Julia, die ist 34, wohnt in Hamburg-Mitte. Sie ist Maschinenbaustudentin, hat Probleme mit Rechtschreibung. Und ChatGPT hat echt einiges für sie verändert, weil sie kopiert jetzt mittlerweile einfach ihren Text in das Programm, der korrigiert ihr alle Rechtschreibfehler und bumm, jetzt kann sie einen fehlerfreien Text abgeben. Das hat auf jeden Fall, wie sie uns erzählt hat, ihr Selbstbewusstsein ordentlich gesteigert. Und auch Kerim, der ist 20 und wohnt in Altona, der arbeitet als IT-Administrator. Und wenn er mal ein Problem hat bei der Arbeit und nicht weiter weiß, dann fragt er auch ChatGPT. Genau, das klingt ja jetzt erstmal super praktisch, kann aber für Kerim natürlich in der Zukunft auch einige Risiken birgen.
Also irgendwo halt den Job nicht mehr machen zu können, wo mein Hobby liegt, ne? Oder wo mein Wissen liegt, wo ich dran jahrelang gearbeitet habe, wo ich alles getan habe, damit ich den Job bekomme, halt irgendwann dann abgelöst werden könnte, weil die KI das halt besser kann oder die KI das einfach kostenlos machen kann in dem Sinne.
Tja, da liegen Chancen und Risiken total dicht beieinander. Das sind total super Beispiele, finde ich auch. Wie sehen das denn die Leute in der Community? Wie ist die Meinung dazu? Sollte KI stärker reguliert werden?
Also ich habe ja eben schon gesagt, es herrscht eine große Unsicherheit bei den Hamburgerinnen und Hamburgern. Und deswegen ist es auch wenig verwunderlich, dass die Mehrheit sagt, hey, die Politik, die sollte da auf jeden Fall jetzt mal ran und KI stärker regulieren. Fast alle 95%, das finde ich wirklich erstaunlich viel, sagen, wo KI drin ist, da muss auch KI draufstehen. Also ne, jetzt bei Fotos, Videos oder Texten online. Das würde den Befragten helfen, so haben uns das viele geschrieben, Quellen besser einschätzen zu können und einfach grundsätzlich sich sicherer im Netz zu bewegen. Und was man insgesamt sagen muss, vielen ist auch einfach nicht klar, was KI überhaupt ist. Also was steckt da drin? Was kann das überhaupt? Viele wünschen sich auch einfach grundsätzlich mehr Aufklärung über das Thema. Sei es jetzt in den Medien oder in der Schule für Kinder und Jugendliche oder eben am Arbeitsplatz.
Vielen Dank, Lisa. Das ist wirklich ein Riesenthema und spannende Ergebnisse, die ihr dazu habt. Was ich noch erwähnen sollte, die Umfragen von NDR Fragt sind nicht repräsentativ, aber es beteiligen sich viele Menschen dran. In diesem Fall waren es 2400 Hamburgerinnen und Hamburger, die mitgemacht haben. Ja, und falls ihr Lust habt, ein Teil von NDR Fragt zu werden, den Link dazu packe ich euch nochmal in die Shownotes. Bevor wir zu unserem letzten Thema für heute kommen, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht um sexualisierte Gewalt. Wenn ihr euch bei diesem Thema nicht wohlfühlt, überlegt, ob ihr vielleicht an dieser Stelle aussteigt oder euch diesen Teil nicht alleine anhört. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Handballsportverein Hamburg. Bei einem Trainingslager des Vereins soll es zu einem, möglicherweise auch mehreren Vorfällen sexualisierter Gewalt gekommen sein. Und zwar waren sowohl die Beschuldigten als auch das Opfer, das vergewaltigt worden sein soll, 13 oder 14 Jahre alt. Darüber berichtet heute die Zeit. Balthasar Hüms hat dazu recherchiert. Balthasar, was soll in dem Trainingslager passiert sein?
Das Ganze hat eben im August vergangenen Jahres stattgefunden, soll stattgefunden haben. Es sind Vorwürfe, ist ganz wichtig, deswegen auch diese Soll-Konstruktion. Wir müssen uns das so vorstellen, dass die unterschiedlichen Mannschaften in unterschiedlichen Häusern untergebracht waren. Die U15 in einem anderen Haus als die U13 beispielsweise. Und an einem Abend auf diesem Trainingslager sollen 6 bzw. 7 Leute aus der U15-Mannschaft in das andere Haus der Jüngeren gekommen sein. Und ein damals 13-Jähriger, der soll dort sexuell missbraucht worden sein, soll von 2 älteren Jugendlichen auf den Tisch gedrückt worden sein. Und die uns, müssen wir uns mal vorstellen, haben den Ständer einer Küchenrolle versucht, ihn damit zu vergewaltigen. Andere haben Schmiere gestanden und die Jüngeren wurden dazu gezwungen, das Ganze mit anzuschauen. Die durften den Raum nicht verlassen. Das sind die Vorwürfe, um die es im Kern geht.
Wie ist der Verein dann damit umgegangen?
Als das ans Licht gekommen ist, das Ganze, hat der Verein erstmal das Training unterbrochen, komplett den Trainingsbetrieb. Er hat auch, das hat er auch uns heute nochmal in der Stellungnahme bestätigt, auch psychologischen Rat beiseite gestellt, hat externe Vereine um Hilfe und um Rat gefragt und hat versucht, es erstmal irgendwie aufzuklären, ohne aber sozusagen die Polizei spielen zu wollen, weil das ist der Verein an dieser Stelle nicht. So also ging es dann erstmal nach dieser Tat los.
Welche Folgen hatte das dann alles für die Betroffenen und auch die Eltern und Angehörigen?
Also die Eltern, die mit der Zeit gesprochen haben, die schildern es so, dass die ihre Kinder völlig verändert wiedergekommen sind aus diesem Trainingslager. Erstmal wussten die wohl gar nicht, was da genau der Grund für sein könnte. Im Nachhinein rekonstruieren die sich das jetzt so, sind verstört. Das eine mutmaßliche Opfer kann wohl laut Auskunft der Mutter nicht mehr alleine einschlafen, obwohl es inzwischen 14 Jahre alt ist. Manche haben mit dem Handballsport aufgehört, andere haben den Verein gewechselt. Wir müssen uns vorstellen, der Handballverein, das ist kein Amateurverein. Da geht es wirklich um mutmaßliche Handballkarrieren, um Leben, um ganze Lebensentwürfe, die wegen so einer Tat möglicherweise dann jetzt anders verlaufen als gedacht.
Hatte dieser Fall auch juristische Konsequenzen?
Ja und nein. Also die Polizei und die Staatsanwaltschaft, die haben ermittelt. Diese Ermittlungen sind aber nach Information der Zeit eingestellt worden und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Es geht insgesamt um 6 mutmaßliche Täter und 5 dieser mutmaßlichen Täter, die waren zum Zeitpunkt der Tat unter 14, also nicht strafmündig. Und ein weiterer mutmaßlicher Täter, der 6. im Bunde, der war zwar über 14, aber der hat laut Auskunft der Staatsanwaltschaft eine eher geringe Beteiligung an dieser Tat, hat auch an Workshops teilgenommen zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Und deshalb hat man auch da die Ermittlungsverfahren eingestellt.
Nun ist ja die strafrechtliche Aufarbeitung, die es ja nicht gibt an dieser Stelle, weil die eben auch noch so jung sind, die eine Sache. Die andere ist das, worüber du eben schon kurz gesprochen hattest, wie der Verein damit umgegangen ist. Da machen ja auch die Eltern eines mutmaßlichen Opfers jetzt Vorwürfe. Worum geht es dabei bei dieser Diskussion?
Bei diesen Vorwürfen geht es darum, wie der Verein nicht direkt nach der mutmaßlichen Tat umgegangen ist, sondern ein bisschen später. Und zwar ist der Trainingsbetrieb dann irgendwann wieder angelaufen. Die Eltern haben den Eindruck, ja, der Verein wollte auch wichtige Spiele durchaus bestreiten, wollte den Anschluss nicht verlieren. Und das ist der Kern der Vorwürfe, die mutmaßlichen Täter, die sind weiter im Verein, die sind nicht aus dem Verein geschmissen worden. Das regt die Eltern auf, das finden die Eltern total bedrückend. Der Verein, den haben wir genau mit diesen Vorwürfen auch heute konfrontiert, der Verein sagt, im Einzelnen können wir gar nicht juristisch super sicher sagen, wer genau was gemacht hat von diesen mutmaßlichen Tätern. Deswegen können wir die nicht einfach rauswerfen. Und das finde ich auch sehr interessant, in dieser Stellungnahme hat der Verein gesagt, dass sie wirklich mit massivem juristischen Druck von den Eltern der mutmaßlichen Täter zu kämpfen hatten. Also der Eindruck entsteht so ein bisschen, der Verein ist da komplett in der Klemme an dieser Stelle und so ein bisschen handlungsunfähig gewesen.
Ist auch wirklich eine sehr schwierige Situation. Du hast auch mit einer Expertin gesprochen, die sich mit dem Thema auskennt. Sexualisierte Gewalt im Sport, das ist ja immer mal wieder Thema. Allerdings sind dann meistens die Opfer minderjährig, aber nicht die mutmaßlichen Täter, typischerweise. In diesem Fall war es so. Wie kann sowas passieren?
Ich habe mit Janine Ohlert gesprochen von der Sporthochschule Köln, eine Psychologin, eine wirkliche Expertin auf genau diesem Gebiet. Und die erklärt es weniger mit sexuellem Trieb, dass es da um sexuelle Befriedigung geht, sondern vor allem um Macht und um Machtgefälle. Und dass wenn es ein Umfeld gibt, in dem es eben klare Hierarchien gibt, die da oben, die da unten, als Beispiel die Älteren dürfen über die Jüngeren bestimmen und sowas wurde auch durchaus geschildert, dass es solche Situationen, solche Zustände in diesem Verein, in diesen Gruppen gab, dass sich dann solche Dynamiken entwickeln kommen können, dass sich dann da Machtstreben so Bahn bricht und dann am Ende die Schwächeren dann manchmal zu leiden haben.
Wenn sich jetzt Eltern, die das hören, Gedanken machen, deren Kinder in Sportvereinen sind, möglicherweise auch leistungsorientiert, worauf sollten die achten?
Ja, die Expertin rät, dass Eltern vor allem gucken, was ist das für ein Verein? Haben die Präventionskonzepte, ist das Thema sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen, ist das überhaupt ein Thema oder haben die vielleicht noch nie davon gehört oder tun so, als hätten sie nie davon gehört? Also, dass man da als Eltern sensibel drauf guckt, was gibt's da für Angebote und so ein Gefühl entwickelt, sage ich jetzt mal, ob das ein Verein ist, der da ein waches Auge oder am besten zwei wache Augen drauf hat oder eher nicht.
Vielen Dank, Balthasar, bis hierhin. Dieser Fall, kann ich mir vorstellen, der wird uns möglicherweise auch noch weiter beschäftigen und könnte auch sicherlich eine Debatte anstoßen, wie man mit solchen Fällen umgeht. Vielen Dank.
Gerne.
Und zum Schluss habe ich heute noch einen Podcast-Tipp für euch. Eine neue Folge Gerichtssaal 237. Darin erzählt meine Kollegin Elke Spanner, die ihr auch aus diesem Podcast kennt, immer ausführlich von ihren spannendsten Fällen, die sie im Gerichtssaal miterlebt. Und in der neuen Folge geht es um einen Mann, der während der Corona-Pandemie in die Kreise der Reichsbürger abrutscht und einen Umsturz plant. Gerichtssaal 237 gibt's zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feiertag morgen, egal ob ihr arbeiten müsst oder nicht. Ich mache jedenfalls einen Tag Pause und bin dann am Freitag wieder da mit einer frischen Folge. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.